So, super. Könnt ihr mich alle hören so? Ja? Danke für das Anspiel, danke auch den Musikern. Macht es echt gut. Das gefällt mir. Vielleicht noch, bevor ich bete, eines auch noch. Ich finde es wirklich gut, dass ihr euch so ein bisschen in die Gruppen trefft. Und ich möchte euch was sagen, auch wenn ihr nicht wisst, was sagen. Ich möchte euch ermutigen, stellt einfach Fragen. Einfach gut, dass man drüber redet. Und man muss sich ja nicht auskennen, man muss es ja nicht wissen, aber einfach fragen. Ich denke oft am schlimmsten, was ich oft finde, ist, wenn Menschen gleichgültig sind. Das krasseste Beispiel einer, der war am elektrischen Stuhl und kurz bevor er eben hingerichtet wurde, das ist eine wahre Geschichte, fragte ihn der Seelsorger, ob er an Gott glaubt. Hat er gesagt, nein, glaubt er nicht. Dann hat er ihn gefragt, ja, glauben Sie nicht, dass es einen Gott gibt? Und er hat gesagt, ob es einen Gott gibt oder nicht gibt, das weiß ich nicht. Aber ob es einen gibt oder nicht, eins weiß ich, es ist mir egal. Und das finde ich die schlimmste Einstellung. Dass es einem völlig egal ist. Und da möchte ich euch ermutigen, auch für euch selbst. Man muss es nicht wissen, aber dass man einfach fragt. Und das Thema für heute Morgen ist, geht's noch oder warum geht's nicht mehr, kann man sagen. Und bevor wir da ein bisschen reinschauen, möchte ich noch miteinander beten. Lieber Vater, hab Dank jetzt für die Zeit wieder. Danke, dass du zu uns reden möchtest in deiner Liebe. Danke, dass wir in dir sein dürfen und durch deine Kraft aktiv sein, in deinem Reich, auf dieser Erde und geborgen sind für ewig. So Herr, schenke uns rechtes Reden und Hören und rede du selbst zu uns. In Jesu Namen. Amen. Wenn man über Tun redet, geht's noch, man wird müde, da möchte ich eins sagen, und zwar, es gibt Christen, die sind hauptsächlich mit dem Tun beschäftigt. Die tun immer, die spielen immer Fußball, so wie wir beim Anspielen. Sie schauen zwar nicht genau, wie es so geht, aber Hauptsache sie spielen. Sie sind auch nicht interessiert an den Regeln, aber sie spielen. Und dann gibt es die anderen, die sind nur. Die sitzen beim Bier, die sind eben, aber sie tun nie etwas. Genauso gibt es das unter Christen. Da gibt's zum einen den Tun-Christen, das ist der Aktivist. Der fährt in jeden Urlaub, fährt auf Missionseinsatz. Er hilft bei der Freizeit in der Küche. Er setzt sich ein für Recht und Gerechtigkeit. Er geht ins Gefängnis und besucht dort die Leute. Und er bekommt sämtliche Rundbriefe von allen Missionsorganisationen und arbeitet hart, um diese Welt zu ändern. Das ist der Aktivist, der Tun-Christ. Und der zitiert zum Beispiel Bibelverse wie Matthäus 25, da hat Jesus gesagt, mich hungerte und ihr habt mich gespeist. Mich dürstete, ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling, ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Und der Tun-Christ sagt, schau, es geht ums Tun. Wir müssen was tun, um diese Welt zu ändern und für Jesus zu erreichen. Er ist immer aktiv. Aber bei Tun-Christen entstehen früher oder später Sprünge. Er wird nämlich müde und was noch schlimmer ist, er wird zornig auf andere Christen, die nicht so viel tun. Und er wird manchmal auch bitter. Bei denen geht's früher oder später eben nicht mehr. Dann gibt's den anderen Christen, das sind die Sein-Christen, die sind einfach. Das sind die Jesus-Kenner. Die konzentrieren sich darauf, Jesus zu kennen. Auf ihn zu schauen. Er studiert die Bibel, er liest Bücher, er betet, er fastet. Er zieht sich alleine mit Gott zurück, er geht von einem Seminar aufs andere und er konzentriert sich auf das rechte Verständnis vom Wort Gottes. Dieser Christ zitiert zum Beispiel Jesus in Matthäus 7, wo Jesus mal sagt, viele werden zu mir sagen, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und dies und das. Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir. Sie sagen, es geht um das Sein, wir müssen um Jesus sein. Bei denen geht's zwar noch, aber es tut sich nichts. Das sind die Tun-Christen und die Sein-Christen. Ja, ein lieber Freund von mir, der Richard Dahlstrom, ist Pfarrer in Amerika, der hat das so gesagt. Er hat gesagt, die Sein-Christen, das sind die Jesus-Einatmer. Die atmen Jesus immer ein. Und dann gibt's die Tun-Christen, das sind die Ausatmer. Die atmen immer nur aus. Ich möchte jetzt mit euch was probieren. Probiert es echt. Ich weiß ja blöd, aber probieren wir es trotzdem. Probiert mal jetzt nur, tut's das wirklich, weil ich frage euch dann was. Probiert es jetzt mal nur einzuatmen. Probieren wir das. Aber nur einatmen. Nicht ausatmen. Noch ein bisschen mehr. Noch einatmen. Bisschen mehr noch. Atmen noch, aber nicht, bitte nicht ausatmen, nur einatmen. Bisschen mehr noch. Okay, und jetzt dürft ihr alle ausatmen. Aber nur ausatmen. Bitte nur ausatmen. Bisschen mehr noch. Geht's noch? Bisschen mehr ausatmen. Nur nicht einatmen, nur aus. Jetzt habe ich eine Frage. Ich könnte wieder normal weitermachen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was ist wichtiger? Einatmen oder ausatmen? Ja, ich würde auch sagen, gell? Wir sollten nämlich einfach atmen. Aber als Christen laufen wir Gefahr, dass manche, die atmen immer nur ein und manche atmen immer nur aus. Und ich habe selbst festgestellt jetzt, das geht nicht lange gut. Und ich möchte heute Morgen, werde ich mehr über das Ausatmen reden, was man tun soll. Morgen Vormittag werde ich mehr über das Einatmen reden. Okay? Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Im Lukas Kapitel 6 lese ich euch jetzt ein paar Verse vor über das Ausatmen. Das, was wir tun sollten. Lukas Kapitel 6 und ich lese von Vers 27. Jesus spricht, denn er sagt, aber euch, die ihr hört, sage ich. Übrigens, Jesus spricht immer nur zu jenen, die hören. Es kann sein, dass einige jetzt hier sitzen, aber du hörst nicht. Dann kann Jesus auch nichts sagen. Es ist interessant, er sagt, euch aber, die ihr hört. Denen sage ich jetzt Folgendes. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, halte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht das Untergewand. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Geh runter zu Vers 35. Liebet eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Was diese Liste hier, die ist ziemlich umfassend. Was sagt Jesus hier, was wir tun sollen? Wir sollen unsere Feinde lieben, wohl denen tun, die uns hassen, segnen, die uns fluchen, beten für die, die uns beleidigen, barmherzig sein, den anderen nicht richten, den anderen nicht verurteilen. Jetzt habe ich eine Frage an euch und bitte hört mich da, das ist so entscheidend. Warum fordert Jesus diese Dinge von dir und von mir? Es gibt eine Antwort. Weil er genau so ist und handelt. Wisst ihr, warum Jesus sagt, du sollst deine Feinde lieben? Weil er seine Feinde liebt. Warum sagt Jesus, segnen die dich fluchen? Weil Jesus jene Menschen segnet, die ihn fluchen. Warum sollen wir geben, ohne etwas zurückzuverlangen? Weil Gott ständig gibt, ohne etwas zurückzuverlangen. Und seid euch bewusst, Gott würde von dir nie etwas verlangen, was er selbst nicht ist. Das sagt Jesus, weil er ist genauso. Das ist eine Charakterbeschreibung von Jesus. Ein der Vers vom letzten Jahr, den Gott mir am meisten ans Herz gelegt hat, ist der Vers 36. Da sagt er, euer Lohn wird groß sein, ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er, der Höchste, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Eine Frage, hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass Gott gütig ist gegen die Undankbaren und die Bösen? Ich habe immer gewusst, dass Gott gütig ist gegen die Dankbaren und die Guten. Die Bibel sagt, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Wenn du ein undankbarer Mensch bist, Gott ist gütig dir gegenüber. Wenn du ein böser Mensch bist, ich habe eine Botschaft, Gott ist gütig dir gegenüber. Gott würde nie etwas fordern, was er nicht selbst ist. Gott ist nicht nur gut, er ist exzellent. Jesus ist nicht nur in Ordnung, er ist der Beste. Wir haben eine Frühstückspension, da kommen immer irgendwelche Leute, die sich halt da anmelden bei uns, völlig egal. Und manchmal sitze ich am Abend halt mit denen zusammen, da waren auch ein paar, es waren ältere Ehepaare. Und die haben halt über die Kirche geschimpft, das ist eh schon normal, wenn man oft so redet über Religion und so. Und dann hat der eine gesagt, ja, ich glaube, der Jesus da, der war ja ganz in Ordnung. Und ich sage, lieber Freund, Jesus war nicht in Ordnung, Jesus ist der Beste. Er ist exzellent. Wenn du das durchliest, und das ist Jesus, der ist exzellent, es gibt keinen Besseren. Und genau so hat Gott den Menschen sich gedacht, als er ihn schuf. Exzellent. Sehr gut. Jesus, als der Menschensohn, hat uns 33 Jahre oder vielleicht ein bisschen mehr vorgelebt, wie ein normaler Mensch handelt. Und bitte hör mich auch da. Jesus war kein Superman. Er war nur Mensch, aber ein kompletter Mensch, so wie Gott ihn gedacht hat. Er hat uns genau vorgelebt, wie ein Mensch leben soll auf dieser Erde, weil Jesus war genau wie sein Vater. Und Gott hatte Menschen ursprünglich geschaffen in seinem Ebenbild, genau wie er, moralisch und charakterlich. Darum konnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Übrigens, was ist Wahrheit? Das ist zum Glück eine Flasche, die brauche ich jetzt. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu euch sage, in diesem Gefäß hat genau ein Liter Wasser Platz. Jetzt sagst du ja typisch Österreich, keine Ahnung. Da hat kein Liter Wasser Platz, da hat ein halber Liter Wasser Platz. Sage ich, nein, hier hat ein Liter Wasser Platz. Du sagst, nein, halber, sage ich, ja, Liter, du sagst, halber Liter. Wie können wir herausfinden, wer von uns beide recht hat? Angenommen, da steht nichts drauf jetzt, gell, sagen wir so. Wisst ihr, wie wir es wirklich herausfinden können? Wir müssen den Inhalt, das was da Platz hat, in diesem Gefäß mit dem Original vergleichen. Wir müssten eigentlich, ich glaube, das ist in der Nähe von Paris, dort ist die europäische Eichstelle für Maße und Gewichte. Dort steht das Original 1-Liter-Gefäß und das Original 1/2-Liter-Gefäß. Und wenn der Inhalt dieses Gefäßes genau mit dem Inhalt des 1-Liter-Gefäßes übereinstimmt, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn es nicht übereinstimmt, dann habe ich nicht die Wahrheit gesagt, ich habe gelogen. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ich bin die Wahrheit. Das heißt, Jesus hat gesagt, ich entspreche genau dem Original. Das ist Wahrheit. Darum konnte Jesus sagen, ich und mein Vater, wir sind eins. Ich entspreche genau dem Original. Und Gott hat den Menschen von Anfang an geschaffen, um das Original wieder zu spiegeln. so zu sein und so zu handeln, wie Gott ist. Darum lesen wir im ersten Kapitel der Bibel: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Übrigens, Gott ist weder Mann noch Frau, Gott ist Geist. Du kannst nie, Gott ist nicht männlich und nicht weiblich, Gott ist Geist, darum ist es Blödsinn zu streiten, wer er ist. Er schuf sie als Mann und Frau, aber charakterlich war der Mensch genau wie Gott geschaffen. Mit anderen Worten, seit sich der Mensch, und die Bibel nennt das den Sündenfall, von Gott abgewandt hat, ist der Mensch nicht mehr Mensch. Er ist nicht mehr komplett. Seit dem Sündenfall, du und ich, wir sind nicht mehr 100% Mensch, so wie Gott ihn gedacht hat. Um wieder 100% Mensch zu sein, brauchen wir Gott. Und genau dazu ist Jesus gekommen. Wisst ihr, wozu Jesus kam? Major Thomas hat das so schön gesagt. Jesus kam nicht, um Menschen in den Himmel, aus der Hölle in den Himmel zu bringen, sondern Jesus kam, um Gott aus dem Himmel wieder in den Menschen hineinzubringen. Und das ist da, wo ein Mensch an Jesus glaubt. Und der Apostel Paulus hat gesagt im Römer 8, wir sind vorherbestimmt, dem Sohn Gottes ähnlich zu werden. Wieder so das widerspiegeln, was Jesus ist. Denn er entspricht dem Original. Ich lese euch ein Zitat vor. Ein Theologen heißt Selwyn Hughes, ist vor 2 Jahren gestorben, Engländer. Und er hat gesagt, Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollten seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem Ziel untergeordnet werden. Und weil das das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Und Freunde, ich möchte mich ernstlich damit befassen, so zu werden wie Jesus, so zu handeln wie Jesus. Und wie handelt er? Wir haben es gelesen. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, seid barmherzig, richtet nicht, verurteilt nicht. Und wisst ihr, was Jesus sagt ein paar Verse später? Das hat mich wirklich angesprochen. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich, Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? In den Liedern, die wir jetzt gesungen haben, wunderschöne Lieder, singen wir, Jesus, du bist unser Herr. Jesus, dir gehört unser Leben. Und Jesus sagt, was nennt ihr mich dauernd Herr, Herr, aber ihr tut nie, was ich sage? Dann nenn mich bitte nicht Herr. Und jetzt ist es ganz entscheidend, Freunde, es genügt nicht, die Gebote Jesu gut zu nennen oder sehr gut zu nennen. Es genügt auch nicht, diese Bibelverse jetzt bei Yukon zu lesen und sagen, kopfnickend, ja, genau so ist es. Wir müssen es tun. Matthäus 21 ist eine Geschichte, da sagt der Vater zu seinen beiden Söhnen, geht hin in den Weinberg und arbeitet dort. Der erste Sohn sagt, nein, Vater, ich will nicht, aber dann tut es ihm leid und er geht trotzdem. Der zweite Sohn sagt, ja, Vater, ich gehe, aber dann geht er nicht. Und Jesus sagt, wer von den beiden hat jetzt den Willen Gottes getan? Die Antwort ist der erste. Zuerst wollte er zwar nicht, aber es hat ihn gereut und er ist dann doch gegangen. Er hat es getan. Übrigens, viele junge Menschen fragen mich oft, ja Hans-Peter, war meine Bekehrung vielleicht nicht ganz echt? Bin ich deshalb so ungehorsam oder so kleingläubig? Weißt du was? Es ist nicht so ausschlaggebend, ob deine ursprüngliche Bekehrung oder Hinwendung oder Glaube an Gott spektakulär war oder kaum bemerkbar. Wisst ihr, was ausschlaggebend ist? Ob Jesus heute dein Herr ist. Das ist ausschlaggebend. Ist er heute dein Herr? Darum geht's. Und Jesus sagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Und die Kluft zwischen etwas gutheißen, jeder sagt, liebet eure Feinde, ja, ja, genau. Wisst ihr, übrigens, zuerst sollten wir mal lernen, unsere Freunde zu lieben. Auch da fehlt es manchmal schon. Aber liebet eure Feinde, sagen wir, ja, genau. Segnet ihr euch fluchen, ja, wird wohl stimmen. Betet für die, die euch beleidigen, ja, klingt nicht allzu spannend, aber wird wohl so sein. Es genügt nicht zu sagen, ja, das ist gut, wir müssen es tun. Seht ihr, ein Freund auch in Amerika hat mir gesagt, wenn die Ethik Jesu beinhaltet, unsere Feinde zu lieben, warum beten dann wir dann für unsere Soldaten, aber nicht für ihre Opfer? Jesus sagt, liebet eure Feinde. Als Christen sind wir manchmal ganz leidenschaftlich, wenn es darum geht, das ungeborene Leben zu schützen. Gegen Abtreibung. Aber gleichzeitig sind Christen manchmal ziemlich gleichgültig gegenüber alleinstehenden Mädchen, die nicht wissen, wie sie das Kind durchbringen sollen. Jesus sagt, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Vor kurzem habe ich John Lennox getroffen. John Lennox ist ein Engländer, der gefällt mir auch. Er hat Bücher geschrieben, ist einer der führenden Mathematiker, ist Professor an der Oxford University in England. Und er hat öfter Diskussionen mit einem Atheisten. Da gibt es jetzt zwei führende Atheisten, der Richard Dawkins, der hat das Buch geschrieben, der Gotteswahn, und Christopher Hitchens, die vertreten den sogenannten neuen Atheismus. Da ist nichts Neues, ein bisschen aggressiv sind sie, aber sonst ist gar nichts Neues dabei. Aber wisst ihr, was interessant war? John Lennox hat erzählt, er hatte eine Debatte mit Christopher Hitchens, und zwar in Edinburgh. Und beeindruckend war nicht nur, dass John Lennox, der Christ, die Debatte fachlich gewonnen hat, sondern der Atheist Hitchens war so beeindruckt von der Freundlichkeit und der Liebe von John Lennox, dass er ihn gebeten hat, eine weitere Diskussion zu machen, obwohl er sie verloren hat. An der Liebe werdet ihr sie erkennen. Und das ist so entscheidend. Manchmal kriege ich Briefe und Mails von Christen, die wollen mir alles Mögliche erzählen, wer schon wieder mit Satan im Bunde ist und wer schon wieder was falsch macht. So lieblos. Die Briefe werfe ich gleich weg. Seht ihr, wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann sollten wir die lieben, die gegen uns sind. Gutes reden über die, die uns beleidigen. Freund, wenn du das tust, dann werden Menschen sehen, du bist anders. Schlecht reden über die, die schlecht über dich reden, ja, das tut ja jeder. Dazu brauchst du kein Christ sein. Den anderen beleidigen, der dich beleidigt, ja, dazu musst du kein Christ sein. Das kann jeder. Warum nennt ihr mich Herr und ihr tut nicht, was ich sage? Das heißt ganz praktisch, wenn du am Montag in die Schule gehst oder zum Arbeitsplatz und irgendeiner beleidigt dich, was sollst du tun? Segne ihn. Ich will dir was versprechen. Wenn du das tust, werden alle sehen, du gehörst zu Jesus. An der Liebe werden sie euch erkennen, sagt Jesus. Nicht an eurer Rechthaberei, nicht an eurem Fanatismus, an der Liebe. Das heißt, wenn du jemanden triffst auf der Straße, der dich nicht leiden kann oder den du nicht leiden kannst, dann bete für ihn. Segne ihn. Das heißt, wenn dich ein Freund oder ein Verwandter mal ausgenützt hat, dann zieh dich nicht zurück. Lass dich lieber nochmal ausnützen. Und er wird erkennen, bei dir ist was anders. Sich nicht ausnützen lassen, ich hasse es, ausgenützt zu werden. Aber wisst ihr was? Manchmal überlege ich mir, wie kann der Mensch erkennen, dass ich zu Jesus gehöre? Indem ich anders bin. Ganz ein praktisches Beispiel, Notiz hier. Letzten Winter, da habe ich gerade diese Predigt vorbereitet, vor einem halben Jahr oder was, bin ich auf Skifahren gegangen mit einem Freund und ich wollte ein Bild von ihm machen, ganz oben am Berg, Dann ist von hinten so ein Snowboarder gekommen, der ist mir reingefahren und mir hat die Ski rausgezogen und die Trümmer sind geflogen. Aber er ist nur weitergefahren, dann war das völlig egal. Und zuerst haben wir gedacht, so ein Vollheini, den nehme ich die Karte oder irgendwas. Und dann habe ich gerade diese Predigt vorbereitet. Segnet die, die euch fluchen. Betet für die, die es böse mit euch meinen. Er war wahrscheinlich gleichgültig, keine Ahnung. Aber wisst ihr, dann habe ich gesagt, Herr, segne diesen Menschen. Der braucht dich, der braucht deine Liebe. Und wisst ihr, was wunderbar war? Ich bin dann mit meinem Freund noch gefahren und ich sah den Snowboarder dann später wieder. Ich konnte ihn anschauen und wirklich Liebe für ihn haben. Das geht aber nur, wenn du ihn segnest. Seht ihr, wir müssen einen Schalter im Hirn umlegen und erkennen, dass Jesus das meint, was er sagt. Und wenn er sagt, liebet eure Feinde, dann ist es nicht ein netter Satz, der zum Christen gehört. Wir müssen es tun. Wenn er sagt, segnet die euch fluchen, dann ist es nicht eine christliche Phrase. Nein, wir müssen den segnen, der uns flucht. Und Freunde, wenn wir das tun, wird die Welt erkennen, dass du zu Jesus gehörst. Gerade kürzlich eine Mail bekommen von einer lieben Freundin, die war extrem in Drogen verwickelt. Die ist tätowiert überall, bis aufs Gesicht. Da hat sie nichts, aber sonst überall voll mit Tätowierungen. Ganz eine super Frau, die war früher, die war 10 Jahre im Gefängnis, hat sich bekehrt, hat zu Jesus gefunden. Und gerade letzte Woche hat sie mir geschrieben, hat sie gesagt, Hans-Peter, wir reden alle zu viel und wir beten und tun viel zu wenig. Unter Christen wird so viel geredet, gepredigt, geschrieben. Und die Christen tun aber nicht, was Jesus sagt. Wir müssen das tun. Wir müssen Buße tun. Seht ihr, Buße tun heißt nichts anderes als umkehren, umdenken. Zu sagen, Herr, bis jetzt, ja, ich habe zwar alles gut geheißen, was du sagst, aber Herr Jesus, wenn ich ehrlich bin, ich tue es nie. Ich bitte um Vergebung, ich möchte umkehren und ich möchte es tun. Seid Täter des Wortes, sagt die Bibel, nicht Hörer allein. Und seht ihr, es kann sein zum Beispiel, das Wort Gottes sagt, und sei ein großzügiger Mensch. Großzügige Menschen übrigens sind schöne Menschen. Wisst ihr, was hässliche Menschen sind? Geizige und kleinliche Menschen sind eigentlich sehr unattraktive Menschen. Attraktive Menschen sind großzügige Menschen. Jesus sagt uns, seid großzügig mit dem, was ich dir gegeben habe. Und die Welt wird erkennen, dass du zu mir gehörst. Seht ihr, es kann auch sein, du bist angehalten, großzügig zu sein, aber so die Dinge, die du kaufst, ob das Computer, Stereo, Auto oder sonst was ist, du hast schon so viele Schulden, du kannst gar nicht mehr großzügig sein. Da musst du Buße tun. Du musst umdenken und sagen, Herr, ich kaufe mir Dinge, die ich mir gar nicht leisten kann. Es tut mir leid. Ich muss umdenken. Ich will ein großzügiger Mensch sein. Es kann sein, dass wir so viel Zeit vor Computer, Fernseher, iPod, was immer verbringen, dass wir keine Zeit mehr haben für andere Menschen. Und wisst ihr, was wir da tun müssen? Umdenken und sagen, Herr, tut mir leid. Es ist falsch. Ich will umdenken. Das tun, was Jesus sagt. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nicht, was ich sage? Das ist die Botschaft. Jetzt gibt es einige Christen hier, die sagen, ja, Hans-Peter, super, endlich mal einer, der das sagt. Das sind die Ausatmer. Und die Einatmer, die denken sich, oh, das schaut jetzt eng aus. Jetzt muss ich schnell in der Bibel nachlesen, ob das wirklich so dasteht. Und wisst ihr was, morgen Vormittag werden wir darüber reden, wie man einatmet. Denn du kannst nur ausatmen, wenn du einatmest. Du kannst nur tun, was Jesus sagt, wenn du mit Jesus lebst. Und das ist der Punkt. Und das werden wir morgen Vormittag besprechen. Ich möchte noch beten, lieber Vater. Danke, dass uns dein Wort so klar sagt, das zu tun, was du sagst. Die Feinde zu lieben, jene zu segnen, die uns fluchen, jenen zu geben, die uns nichts geben, barmherzig zu sein und gütig zu sein mit den Undankbaren und dem Bösen. Denn du, Herr, bist gütig gegenüber Undankbare und Böse. Herr, wir brauchen nicht richten, das machst du. Wir brauchen nicht verurteilen, das ist deine Sache. Wir müssen den Nächsten nur annehmen und lieben. Und Herr, so bete ich, dass uns das wirklich aufs Herz gebrannt wird, das zu tun, was du, Herr Jesus, sagst. Nicht nur darüber reden, sondern tun. Und ich bete, dass wir uns gegenseitig darin ermutigen und daran erinnern, das zu tun, was du sagst. Denn dann wird dein Reich gebaut, dann wird dein Name geehrt und Menschen werden erkennen, dass wir deine Jünger sind. Und dafür bete ich im Namen unseres lieben Herrn und Heiland, Jesus Christus. Segne diese Menschen hier und mach sie zum Segen. Amen.